Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ihr Lieben, die Geschichte, die wir heute zu bedenken haben, ist eine Geschichte von Stärke und von Schwäche. Und ich möchte schon eine Sache vorausnehmen, weil sie in meinen Augen ein schlagender Gedanke ist in diesem ganzen Text. Wir haben oft in den Geschichten Jesu es mit Menschen sehr unterschiedlicher Herkunft und von sehr unterschiedlichem Lebensstil zu tun. Und nicht selten sind Menschen zu Jesus gekommen, die krank waren, die bedürftig waren, die schwach an Leib oder Seele waren. Und das hier ist eine der wenigen Geschichten, wo wir es mit einer Person zu tun haben, von der man sicherlich sagen kann, das war ein wirklich starker Mann. Dem fehlte wahrscheinlich körperlich und auch so von seinem ganzen Auftreten und so gar nichts. Solltest du also dich so von deinem Grundcharakter in einer Lage vorfinden, dass du manchmal denkst, ehrlich, muss ich jetzt erst am Boden liegen, bevor ich Christ sein kann, dann ist die Antwort heute für dich ganz klar. Nein, das musst du überhaupt nicht. Denn der Mann, der heute in der Geschichte zu Jesus kommt, der Hauptcharakter unserer Geschichte, ist nicht Jesus in dieser Geschichte, sondern der Hauptmann von Kapernaum. So lautet auch in unserer Lutherbibel die nachträglich hinzugefügte Überschrift, die steht im Originaltext so natürlich im Griechischen nicht. Ein Hauptmann ist dieser Mensch geworden, weil er offenbar in jungen Jahren, als er Soldat wurde, irgendwas besonders gut konnte. Ich vermute, er war ein harter Kämpfer. Der römische Drill war weltbekannt. Da musste man was abkönnen. Er muss sich als geschickt und hart herausgestellt haben. Sonst wurde er kein Hauptmann. Er war bestimmt auch ein geschickter Leiter. Sonst wurde man kein Hauptmann. Und er konnte den Respekt von vielen erwerben. Er war, das steht im griechischen Originaltext, ein Centurio geworden, einer über 100. 100 Männer folgten seinem Befehl, und zwar egal welchen Befehl. Vielleicht hat auch seine Herkunft geholfen, ja, das weiß ich, dass man damals auch Karriere machen konnte, wenn man aus einer guten Familie stammte, und vielleicht musste man sogar aus einer guten Familie stammen. Aber er war geworden, der er geworden war, weil er das, was er musste, besonders gut konnte. Als er in unserer Geschichte auftaucht, hatte er offenbar schon Lebensgeschichte hinter sich und er war jetzt Teil einer Besatzungsarmee. Seit 64 vor Christi Geburt schon, seit dem Feldherrn Pompeius, hatten die Römer Israel im Griff. Es war eine Besatzungsarmee installiert worden und es war natürlich ein Kommen und Gehen, ein Auf und Ab. Aber die Aufgabe der Armee war es ganz klar, Aufständische im Zaum zu halten, den Kaiserkult zu schützen. Man hatte bis in den Tempel von Jerusalem Kaiserstatuen aufgestellt und verlangt, dass die Juden ihm huldigten, bei Todesstrafe. Es war eine harte Welt, und die Römer spielten darin überhaupt keine freundliche Rolle. Mit unserer Welt heutzutage, also zumindest der westlichen, sortierten und friedlichen und auf Verhandlungen ausgelegten Welt, hatte das gar nichts zu tun. Es war ein besetztes Land, es wurden Menschen unterdrückt und wer sich falsch rührte, wurde brutal und auch mit dem Tode bestraft. Und diejenigen, die das durchsetzten, waren Soldaten und sie waren unter dem Regiment, so eines Centurio. Dieser Mann muss aber ungewöhnlich gewesen sein irgendwie, denn er wusste von Jesus. Er war in eine fremde Kultur geschickt worden, in ein Volk, das er unterdrücken musste, von Berufs wegen. Aber er hat offenbar genau hingehört und genau hingeschaut. Denn er weiß von Jesus. Er hat sich mit der Religion des Landes, in dem er Besatzungsmacht repräsentierte, wo er mit einer Leibgarde durch die Gassen ging, muss er neugierig gewesen sein. Sensibel, fragend, sonst wäre er nicht auf die Idee gekommen, mit einem Anliegen, das wir gleich anschauen werden, zu Jesus zu gehen, zu einem religiösen Führer, einem Rabbi in dem Land, in dem er doch ein Herrschender war. Mag sein, dass er in Rom nicht sehr religiös war. Das konnte man nicht erwarten, aber an diesem Tag macht er einen gewaltigen Glaubensschritt. Er wendet sich glaubend und hoffend an diesen Rabbi, an den jüdischen Rabbi, obwohl er in seinem beruflichen Leben ein Unterdrücker ist. Solltest du in einer Firma eine leitende Position haben, solltest du Angestellte unter dir haben, auf die du Druck ausüben musst, weil das in deiner Firma so ist, weil es auch nötig ist, um Leistung zu erzielen. Diese Geschichte ist vielleicht für dich. Denn diese Spannung kann man offenbar aushalten und sie funktioniert hier in dieser Geschichte so, dass der auf der einen Seite diese berufliche Rolle hat, auf der anderen Seite aber auch ein geistliches Leben führen kann. Was die Folgen sind, wissen wir nicht. Aber dieser Moment, auf den wir schauen, steht in dieser Spannung. An diesem Tag wird dieser Zenturio ein Bittsteller. Er tritt dem Rabbi Jesus gegenüber und er bittet ihn um etwas. Jesus war zu dieser Zeit in seiner kleinen Welt in Israel bereits so bekannt, dass er kaum gehen oder stehen kann, ohne aufgehalten zu werden. Wir befinden uns bei Matthäus im 8. Kapitel. Die Bergpredigt, Matthäus 5 und so weiter, war schon. Und am Anfang des 8. Kapitels schreibt Matthäus, Jesus konnte nirgendwo hin, ohne dass es Theater gab. Die Leute kamen von überall gerannt, brachten die Kranken, brachten die Schwachen, machten einen Riesenaufstand. Und Jesus ging, so stelle ich es mir vor, wenn der irgendwo hinging, dann war immer so ein ganzer Wurm an Menschen hinter ihm, also eine Riesenschlange. Und sobald er irgendwo hinging und links abbog, bogen die alle links ab. Alles, was Jesus tat, hatte Bedeutung. Jedes Wort, jede Tat wurde genau beobachtet und die Evangelien sind voll davon. Als also Jesus Kapernaum betritt, da wohnte auch Petrus' Schwiegermutter und so, da folgt ihm bereits eine große Menge und es ist ein Chaos an Menschen. Die Anziehung Jesu ist so enorm, dass Jesus jeden Tag harte Entscheidungen fällen muss. Er hört, das wissen wir, auf den Heiligen Geist. Und er hat manchen, die da krank hingebracht wurden, nicht geholfen. Er hat sie nicht geheilt. Anderen hat er geholfen. Bartimäus, der Sohn des Timäus, am Stadttor von Jericho, schreit rum und Jesus heilt ihn. Und in dieses Chaos hinein tritt nun also der römische Zenturio, der Staatsfeind, ein gehasster Mann. Da ballen sich Fäuste in der Menge. Gläubige Menschen, die gerade zu Jesus wollten, haben Gefühle in sich getragen, die nicht schön waren. Sie wollten auch, dass ihren Leuten geholfen wird. Da sind sie nicht froh gewesen. Jetzt kommt er in seine Rüstung an mit seiner Leibgarde und das Chaos kommt zum Stehen und Jesus hört diesem Mann zu. Während der Hass im Volk brodelt, unterdrückter Zorn, hört Jesus zu. Es steht eine Bedrohung im Raum, denn diese Soldaten sind schwer bewaffnet. Es steht aber auch eine Frage im Raum und wir werden Zeuge, wie sich ein Mann, der diese ganze Macht Roms hinter sich hat, erniedrigt. Wie er zum Bittsteller wird, diesem Juden gegenüber, den er von Amts wegen unterdrücken muss. Wie er sich klein macht und es steht Jesu Vollmacht im Raum, es steht die Macht des Soldaten im Raum und es steht eine Situation da, die fast zu Tränen rühren könnte, weil man dabei zuschaut, wie ein Mann in seiner ganzen Größe zusammenschrumpft zu einem Bittsteller, wie du und ich es manchmal auch Gott gegenüber sind. Wenn wir in unserer ganzen Scham, in unserem Scheitern und all dem, was in uns so ist, vor Jesus kommen und nicht mehr Größe atmen, nicht mehr Kraft und Herrlichkeit fühlen oder repräsentieren, sondern einen kleinen, auf das Wesentliche zusammengeschrumpften Menschen. Und dann kommt die dritte Person ins Spiel, im Matthäus-Bericht, denn der Hauptmann spricht, Herr, mein Knecht liegt zu Hause und ist gelähmt und leidet große Qualen. Das Anliegen des Centurio zeigt uns in seinem Charakter einen Zug, der edel und liebenswert ist. Denn er hat nicht nur in Bezug auf das Volk der Juden einen sehr genauen, spezifischen und irgendwie auch feinsinnigen Blick entwickelt, sondern in seiner Welt die Hierarchie, in der es Herrscher und Beherrschte gibt. In einer Weltordnung, die sich ganz von oben und unten her definiert, wo du als Sklave kein Recht hast, wo du getötet werden kannst, ohne dass jemand fragt, wo du als kranker Sklave entsorgt wirst, deinen Wert ja verloren hast als Arbeitskraft, dafür hat mal jemand bezahlt. Der kann sich sogar ärgern darüber, dass du jetzt nichts mehr kannst, weil er ja für dich bezahlt hat. In dieser Welt hat der Centurio hingeschaut. Er reagiert empathisch auf diesen seinen Knecht. Er sieht den, der Qualen leidet, der sich nicht mehr bewegen kann und der zu Hause liegt. Ein bisschen zynisch könnte man vielleicht sagen, der Mann will nur sein Investment schützen. Er möchte, dass sein Sklave wieder funktioniert, aber ich glaube nicht, dass das die Geschichte ist. Denn er spricht von den Qualen des kranken Mannes. Wenn wir mal von dem Sklaven her schauen, dann fällt doch auf, dass jeder von uns jemanden braucht, der für ihn spricht. Dass wir alle bedürftig sind, dass jemand unser Herz sieht, unseren Schmerz sieht, unsere Qual, unser Gelähmtsein. Und es nicht einfach abtut, sondern für uns kämpft. Zwischen stark und schwach betrachtet, haben wir es mit einem Starken zu tun, der für alles kämpfen kann, und mit einem Schwachen, der nichts mehr tun kann, aber er hat einen Starken gefunden, der für ihn kämpft. Das ist die Würde des Centurio. Dass er für seinen Sklaven kämpft, dass er sich erniedrigt, Jesus gegenüber, diesem ganzen Volk der Juden gegenüber, damit seinem Knecht geholfen wird. Und da finde ich eine Schönheit in dieser Begebenheit, wie ich sie lange nicht gesehen habe. Jesus sprach zu ihm: Ich will kommen und ihn gesund machen. So einfach ist das. So einfach ist es, zu Jesus zu kommen und Hilfe zu bekommen. Jemand fragt mit einem offenen Herzen und Jesus hat sich entschieden. Die Entscheidung ist gefallen. Eigentlich müsste man sich jetzt keine Frage mehr stellen. Es ist bereits die frohe Botschaft unseres Textes. Das ist der Kern, der heilige Moment, in dem mir jemand gebeten hat und Jesus hat Ja gesagt. Und dir sagt das heute, du darfst fragen. Du bist berufen zu fragen. Und wenn du stark bist in dir, wenn du voller Kraft bist, du darfst fragen. Und wenn jemand für dich fragt, weil du gerade so schwach bist, dass du nicht mal beten kannst, dass deine Seele gerade schrumpft und leer wird, weil alles dir zu viel ist, jemand bittet für dich. Jesus hört es. Es ist eine wirklich frohe Botschaft. Jesus macht eine wirklich große Zusage und er wird den Verlauf seines Tages ändern. Der ganze Tross, das ganze Chaos wird jetzt umdirigiert, weil Jesus sich vorgenommen hat, ins Haus des verhassten Mannes zu gehen und dort dem Sklaven des verhassten Mannes zu helfen. Jesus wird gleich den Sklaven des Staatsfeindes heilen. Er wird ein Wort der Macht sprechen und wird den Sklaven auf die Füße zurückbringen. Eine Heilung mehr. In der Welt der zu Konfirmierenden ist das eine der Geschichten, die man im Konfirmandenunterricht so überblättert. Und vielleicht hast du sie auch schon überblättert. Die Heilungsgeschichten Jesu. Für den Geheilten hat es aber alles bedeutet. Und solltest du krank sein, weißt du, wovon ich rede. Heilung bedeutet alles. Aber der Centurio ist eben auch ein Soldat. Er ist ein korrekter Mann und er hat seine eigene Betrachtung. Und er hat deshalb auch einen ganz besonderen und eigenen Glauben. Entschuldigung. Und daraus können wir heute noch etwas lernen. Und auch das hat mich lächeln lassen. Denn Glauben geht ganz unerwartete Wege und verschiedene Wege. Wir kennen es so in der norddeutschen Kultur, dass eine bestimmte Ordnung im Gottesdienst helfen kann. Die, die traditionelle Gottesdienste mögen, freuen sich, wenn das Gesangbuch gezückt wird. Da geht es nicht immer um große Gefühle, ein bisschen auch um Struktur. In der etwas moderneren Welt, ich denke mal an Hillsong in Australien, geht es hauptsächlich um Gefühle. Da geht es um Musik, die Worship ja genannt wird, Lobpreis, und da sind die Gefühle in der Musik enthalten. Glauben speist sich aus diesem Gefühl von Nähe und Anbetung. Unser Centurio hat einen ganz speziellen Glauben. Sein Glaube speist sich aus Struktur und aus Hierarchie. Er erkennt nämlich in Jesus den Überlegenen, den Mächtigeren, und er weiß, dass sein Wort die Vollmacht hat, etwas Substanzielles zu verändern. Er benötigt gar kein eigenes Glaubensgefühl. Er braucht kein Lied und kein Gebet, kein Flüstern des Geistes, keinen erhebenden Gedanken. Ihm genügt das machtvolle Wort des Stärkeren. Er tut das, was wir alle tun. Sein Glaube hat eine Resonanz in seinem normalen Leben, in dem, was ihm üblicherweise etwas wert ist und in dem er sich üblicherweise bewegt. Das geht uns allen so. Jeder von uns hat so seine eigene Struktur, seinen eigenen Glaubenszugang. Und dieses Individuelle können wir an diesem Centurio ganz genau sehen. Denn er kommt aus seiner militärischen Hierarchie und daraus versteht er Jesus. Als ein Soldat, der gestern noch zum Schwert gegriffen hat. Deshalb sagt er, ich bin ein Mensch der Obrigkeit. Wenn ich zu einem Soldaten sage, geh, dann geht er. Wenn du also sagst, mein Knecht wird geheilt, wird er geheilt. Dein Befehl ist mein Glaube. Und da können wir etwas erkennen, was bei den meisten Menschen so nicht funktioniert. Nicht heute, nicht hier. Viele von uns wollen, bevor sie gehorsam sind, erst einen Beweis. Viele von uns haben, bevor sie Jesus gehorsam gelobt haben, erst gebetet, Jesus, bist du wirklich da? Zeig dich mir. Tu etwas. Tu ein Wunder. Dann will ich auch gehorsam sein. Nicht der Centurio. Der ist erst gehorsam, weil Jesus es befiehlt, weil Jesus etwas sagt, was Vollmacht hat, und dann glaubt er. Der wird nach Hause gehen als ein gläubiger Mensch, weil er ein Wort der Vollmacht empfangen hat. Und er hat danach verlangt. Ich lerne daraus, es gibt unerwartete und sehr verschiedene Glaubenswege. Und das sagt mir, du darfst so sein, wie du bist. Du darfst so glauben, wie du bist. Du darfst auch erst um ein Wunder bitten oder um einen Hinweis oder um eine Hilfe und dann gehorsam sein. Aber wenn du so eine Struktur hast, der Gehorsam dient, um zu glauben, dann sei gehorsam. Dann frag nicht so viel, wie der Centurio. Ihm hat es gedient. Als Jesus das hörte, schreibt Matthäus, wunderte er sich und sprach zu denen, die ihm nachfolgten, solchen Glauben habe ich in Israel bei keinem gefunden. Jesus ist offenkundig bewegt von diesem Erlebnis, selbst bewegt, und er überschreitet in dieser Bewegung eine Grenze, die wir schon am Anfang des Gottesdienstes gehört haben, wo er die glaubende Haltung eines offenkundigen heidnischen Staatsfeindes Israels dem Volk Israel überordnet. Er sagt, das ist vorbildlicher Glaube. Das ist für uns, die wir in einer Kirchengemeinde sind, die wir gewissen Ordnungen folgen und wo wir manchmal die Ränder schützen unserer Gemeinschaft, nicht so ganz einfach zu verkraften, wenn wir es mal einsinken lassen in uns. Da sagt Jesus doch nichts anderes als, eure Ordnung, das, was ihr für richtig haltet, wer wohl in den Himmel kommt und wer nicht, wer wohl dazugehört und wer nicht, ist mir vollkommen Wurst. Er sagt, dieser Mann, in seiner Uniform, mit seinem Schwert, mit seiner Leibgarde, mit seinem etwas merkwürdigen Glaubensansatz, ist hier in der Tiefe gläubig aufgetreten, hat etwas gezeigt, was ihr alle nicht gezeigt habt. Was Israel mit seinem Geburtsrecht nicht gezeigt hat. Und ich finde, das lässt uns als Christen, lässt mich als Christen bescheidener daherkommen, als ich mich manchmal fühle. Ordnet nochmal ganz genau, wie Jesus das sieht. Nicht so dick auftreten. Nicht sich so sicher fühlen. Wir gehören dazu und die anderen vermutlich nicht. Jesus hat eine völlig andere Perspektive auf diese Dinge. Er sieht das Herz an. Er schaut, was in der Essenz des Menschen ist. Ob er eine wahrhaft offene Haltung Gott gegenüber hat. Ob er bereit ist, zu glauben und gehorsam zu sein. Und dann kommen erst die ganzen anderen Dinge. Auch deshalb vertreten wir hier bei uns in der Gemeinde die Haltung, dass wir nicht so sehr auf Papiere schauen, nicht so sehr auf den Zettel schauen, ob du dazugehörst, sondern wir laden ein, wer immer kommt, dazuzugehören, weil wir glauben, dass das Essenz ist. Das ist Jesus wichtig. Es kann dazukommen, wer immer will. Das andere, die Zettel, die Zugehörigkeit und das ganze Zeugs, was so in der menschlichen Welt stattfindet, ist nicht so bedeutsam. Und dies ist eine der Geschichten, aus denen sich das speist. Die Essenz dieses Moments ist, du bist willkommen. Jesus sieht dich vom Herzen her an. Er sieht dein Anliegen, ob du stark bist oder schwach bist. Er erkennt dich in deiner ganzen Schönheit, auch wenn Menschen dich vielleicht nicht so sehen. Und er liebt dich genau so. Er sieht dein offenes Herz, er sieht deine Not und er lädt dich ein, zu ihm zu gehören. Und er sagt sogar, in seinem Reich, an seinem Tisch zu sein. Und das ist der Ort, an dem Jesus Ewigkeit feiert, mit allen, die zu ihm gehören. Dazu bist du eingeladen. Und da interessiert ihn nicht so sehr, was war, sondern was jetzt ist. Und deshalb lade ich dich ein, jetzt mit mir zu beten. Jesus, und so komme ich heute zu dir. Als Starke oder Schwacher, mit meiner Geschichte und meinem Leben. Und ich vertraue mich dir an und bitte dich, dass du hilfst, dass du mich siehst, dass du heilst, was nicht gut ist und dass du schön machst, was nicht gelingt. Bitte sei du heute hier als unser Heiler und unser Herr. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere menschliche Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.